die Verklärung Jesu. Das ist der Predigtext heute, Matthäus 17, 1 bis 9. Ich würde mal ein kleines Vorwort vorausschieben. Manchmal ist es ja gut und sinnvoll, Dinge, die so selbstverständlich geworden sind, nochmal neu zu bedenken. Das würde ich jetzt gerne mal mit der Predigt machen. Da nehme ich eigentlich auch ganz gut Annegrets Faden auf, würde ich sagen. Anders gesagt, warum gehen wir uns denn das jeden Sonntag? Das ist irgendwie so selbstverständlich. Ich würde es gerne mal kurz bedenken, warum. Grundlage der Predigt ist ja in der Regel ein Bibeltext, irgendein biblischer Text. Das ist so, weil die Bibel ja das Dokument schlechthin ist für Christen. Also es ist ja, es legt ja fundamental Zeugnis von unserem Glauben ab. Natürlich gibt es Gebet, ne? Natürlich gibt es Gemeinschaft, Dinge, die Einzelpersonen mit Gott erleben, die erfahren werden, die auch teilenswert sind. Auf jeden Fall, auch das gehört alles zum Glauben, aber einer der Gründe dafür, warum die Bibel gerade so vor uns liegt, wie sie jetzt vor uns liegt, ist ja, weil die Apostel, die Kirchenväter, alle, die irgendwie in der jungen Kirche Verantwortung getragen haben, der Meinung waren, okay, das, was wir erlebt haben, das ist so wichtig, es reicht nichts, dass nur mündlich überliefert wird. Das muss festgehalten werden, wir schreiben das nieder, damit auch spätere Generationen glaubhaft darauf zurückgreifen können. Wir haben in der Predigt also gewissermaßen einen Blick auf unsere Wurzeln. Ne? Okay, ich hinterfrage das mal kritisch, würde es dann nicht reichen zu sagen, okay, können wir uns dann ein, zwei, drei Fachleute holen, die sich dazu äußern, dann hört sich einfach jede Kirche aus der Konserve dieselbe Predigt an. Okay, wenn es quasi nur darum geht zu gucken, ne, was hat denn der Text mal bedeutet? Was hat er ursprünglich mal geheißen? Würde ich sagen, okay, dann wäre es vielleicht eine Variante. Aber das ist ja nicht. Das sagt ja noch nichts darüber, was will denn uns das heute sagen? Wie äußert sich denn Gott in dem Text heute? Damals schön und gut. Aber heute ist doch das, was, ich hoffe, ich tue euch kein Unrecht, aber ich würde sagen, der Mehrheit der Gottesdienstbesucher doch am Ende das ist, was wirklich wichtig ist. Und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Biblische Texte sind ja immer Auslegungstexte gewesen. Immer. Im Alten Testament, im Neuen Testament ist schon immer so gewesen. Unsere Welt dreht sich weiter. Die Welt ist heute eine andere als vor 2000 Jahren. Und gerade in den letzten 200 Jahren ist historischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel ja schneller als je zuvor. Umso wichtiger ist es doch, dass es jetzt Auslegungen gibt. Dass es immer wieder neue Auslegungen dieser Texte gibt. Und dass es eben nicht reicht, dass sich einmal Fachleute dazu äußern. Am Ende geht es doch darum, dass wir als auch darum, dass wir als Gemeinschaft, in der Gott gegenwärtig ist, fragen, was heißt das heute? Und deswegen ist es doch auch wichtig, dass nicht immer nur einer predigt. Dass es nicht nur ein, zwei Fachleute sind, sondern dass es am Ende verschiedene Einzelpersonen sind in einer Gemeinschaft, so die hinterfragt, die auch kritisch beleuchtet. Stimmt das, was da gesagt hat? Ist das, was uns Gott sagen will? Sage ich noch, wie oft ist es so, dass sich Christen in irgendwelchen Sonderlehren verrennen, wenn sie halt nicht an irgendeiner Gemeinde angebunden sind? Wie oft? Also ihr könnt ja mal kurz in eurem Bekanntenkreis durchgehen, da würden da spontan einige einfallen, wo ich denke, ihr seid schräg geworden über die Jahre. Weil es diese Anbindung nicht gibt und diese Reibung in einer Gemeinschaft eben nicht gibt. Okay, warum also predigst? Wir schauen auf die Wurzeln, wir schauen, was war. Wir schauen auf heute, wir gucken uns die Welt an, wie sie heute ist und fragen, was ist? Was ist jetzt damit? Darum redest. Und auf der Grundlage würde ich jetzt gerne mal einen Blick auf den Text werfen. Ziemlich bekannt unter dem Titel Jesu Verklärung. Und will mal fragen, was war und was ist heute damit? Ja, was war? Eine komische Geschichte war. Also genauso komisch, wie die Überschrift ist, genauso komisch ist die Geschichte auch. So komisch, dass mir in der Vorbereitung auf die Predigt in dem Kommentar ein Zitat begegnet ist, das habe ich euch mal mit abgedruckt. Das geht. Die Story ist so befremdlich, dass viele Wissenschaftler heute Übereinstimmung der Meinung sind, dass es ein echtes historisches Ereignis dieser Art gegeben haben muss. Okay. Noch was ist mir begegnet? Die Tatsache, dass das, was da passiert ist, das, was denen, die dabei waren in der Geschichte, die wir uns gleich angucken, dass es so massiv prägend war, dass viele Jahre später ein Mann es noch so präsent hatte, dass er es aufgeschrieben hat. Der Auszug, den ihr als zweites auf dem Zettel habt, der stammt von Petrus. Und da geht es genau um den Text, den wir uns gleich anschauen. Ich lese den kurz vor. Nicht, weil wir klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern, und jetzt bezieht er sich auf unsere Geschichte, weil wir Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind. Denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Eine umso festere Grundlage haben wir darum im prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. So, und das ist unsere Ausgangslage. Also, ich hoffe, ich kenne den Text noch nicht, damit sich dieser monströse Spannungsbogen jetzt auch gelohnt hat. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Ihr habt die Bibeltexte mit abgedruckt in zwei Varianten. Könnt gerne erstmal lauschen. Ich lese den einfach mal vor, dann wird noch ein Moment Zeit sein. Das geht folgendermaßen. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt, und sein Angesicht strahlte wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, es erschienen ihnen Mose und Elia, und sie redeten mit ihm. Da ergriff Petrus das Wort und sagte zu Jesus: Herr, es ist schön, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, da warf eine lichte Wolke ihren Schatten auf sie. Und eine Stimme sprach aus der Wolke: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Während sie vom Berg hinunterstiegen, gebot ihnen Jesus: Sagt niemandem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Ich lasse mal einen kleinen Moment, wir könnten gerne noch mal selber lesen und ich vielleicht schon ein paar erste Gedanken dazu machen. Ja, zuerst, was war? Ich möchte der Frage mal an 3 Punkten nachgehen. Erster Punkt heißt typisch Matze. Ich habe in den letzten Predigten schon immer mal davon gesprochen, dass es bei Matthäus ein paar Besonderheiten gibt, die sich durchziehen. Ende davon ist, dass Matthäus oder im Evangelium von Matthäus Jesus immer wieder dargestellt wird, beziehungsweise zum Leben Jesu werden immer wieder Parallelen hergestellt zur Exodus-Geschichte, zur Auszugsgeschichte des Volkes Israel aus Ägypten. Konkret zu sehen bei der Kindheitsgeschichte von Jesus. Jesus wird beschrieben, als jemand, der nach Ägypten fliehen musste, erwartete Zeit, und man konnte mit seiner Familie zurückkehren, als es sicher war. Und genauso war es beim Volk Israel auch. Ne? Die Geschichte wird beschrieben als ein Volk, das in Ägypten ja, wohnt eine Weile und irgendwann konnte es zurückziehen. Die nächste Parallele wäre, es werden Jesu Versuchungen in der Wüste beschrieben. Sehr ausführlich, Jesus besteht sie. Gleichermaßen wird eine Versuchung des Volkes Israel in der Wüste beschrieben. Das Volk sieht aus Ägypten, befindet sich auf dem Weg, gerät in Versuchung und es besteht nicht. Und Jesus wird immer dargestellt als der on top, so, der es irgendwie eine Ecke besser gemacht hat, der es geschafft hat. Und das zieht sich durch, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. In unserer Geschichte kommt eine Darstellung Jesu in dem Kontext ein bisschen zu einem Höhepunkt. Und zwar Jesus, der gesehen wird als ein Mose und noch mehr. Das heißt ja in unserem Text, im Vers 3, und siehe da, es erschienen ihnen Mose und Elia, und sie redeten mit ihm. In der Erscheinung der Jünger treten Mose und Elia auf, ne, die zwei ganz Großen aus dem Alten Testament. Und dann kommt die Ansage Gottes, und die lautet, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist ja erstmal nett, halt. Nett für Jesus zu hören und für die Jünger, weil es aber auch nichts Neues. Aber was ist das Entscheidende? Hier stehen die zwei Größen aus dem Alten Testament neben Jesus und Gott sagt, auf ihn sollt ihr hören. So, nee, die anderen sind jetzt nichts mehr wert oder das, was die gesagt haben, ist egal, aber die Ansage ist eine klare, auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus. Und hier gipfelt das so, diese Darstellung des Jesus in den Fußspuren des Mose, wie er oft beschrieben wird in dem Evangelium. Und hier spitzt sich das zu, hinzu, Gott sagt, auf ihn sollt ihr hören. Das ist typisch Matthäus. Punkt 2, was war ein Déjà-vu? Unsere Geschichte hat noch eine erschreckende Parallele, die gleichzeitig super kontrastreich ist. Wir hören von Jesus auf einem Berg außerhalb von Jerusalem im Gespräch mit zwei der Persönlichkeiten aus dem Alten Testament schlechthin. Wenig später hören wir eine Geschichte von Jesus auf einem Berg außerhalb von Jerusalem, hängt am Kreuz und zwei Verbrecher nehmen sich mit denen im Gespräch. In unserer Geschichte wird beschrieben, dass seine Kleider weiß strahlen, hell. In der anderen Geschichte wird beschrieben, wie ihm die Kleider vom Leib gerissen werden und wiederum gewürfelt wird, wie sie ausgelöst werden. Bei uns wird eine lichte Wolke beschrieben, die einen Schatten warf. In der Kreuzigung kommen Wolken, die sind so dicht, dass berichtet wird, dass nachmittags um 3 tiefste Dunkelheit geherrscht hat. In unserer Geschichte strahlt Jesus wie die Sonne und in der Kreuzigung hängt er am Kreuz und es könnte eigentlich kaum elender sein. In unserer Geschichte spricht Gott über ihm aus, du bist mein geliebter Sohn. In der Geschichte von der Kreuzigung sagt ein Heide, ein Hauptmann, ein römischer Soldat, es war wirklich Gottes Sohn. Warum Déjà-vu? Hier wird erzählt, dass Jesus 3 seiner Jünger mitgenommen hat, die er zu vielen besonderen Zeiten bei sich hatte. So. Und auch wenn nicht ganz klar ist, wo die sich bei der Kreuzigung aufgehalten haben, vielleicht haben sie sich versteckt, vielleicht hatten sie Angst, haben sich bedeckt gehalten, irgendwie haben sie es mitbekommen und mit Sicherheit ist denen aufgegangen, dass es da eine starke Parallele gibt. Das war. Ja, und drittens, was war? Ein heiliger Moment ist gewesen. Jesus zieht sich zurück. Das ist ja nicht ungewöhnlich für ihm, das wird oft berichtet, dass er sich zurückzieht zum Gebet. Er nimmt sich 3 seiner engsten Freunde, Jünger, wie auch immer das Verhältnis war, mit sich. Ne? Wir wissen nicht, wie denen zumute war, als die damit gegangen sind. Aber egal, mit was sie da gerechnet haben, Das hat sie offensichtlich getroffen wie ein Schlag. Ne? Von zwei wird einfach gar nichts mehr gesagt. Die sind scheinbar in Schockstarre. Und von Petrus wird berichtet, dass er irgendwas vor sich hinleitet. Also das offensichtlich ergibt es ja nicht viel Sinn, was auch von sich gibt. In den Texten, wo dieser Bericht auch noch steht, da wird sowas gesagt wie, Petrus konnte nicht anders. Er musste irgendwas sagen. Ne? Als wärst du aus ihm rausgesprudelt und dann kommst du in Nonsens wie, es ist schön ja, komm, ich baue euch drei Hütten, wir bleiben einfach hier, das gibt gar keinen Sinn. Und als dann die Stimme Gottes spricht, ne, fallen sie einfach nieder. Sie fallen einfach hin, aus Angst. Das heißt, während er noch redete, da warf eine lichte Wolke ihren Schatten auf sie. Und eine Stimme sprach aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht. Und sie fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Und dann blicken sie wieder auf und es heißt, sie sahen niemanden mehr außer Jesus. Und ich möchte nur eine Frage jetzt noch stellen zu dem Abschnitt. Ist es nicht ein Paradox, wie einerseits Gegenwart Gottes so furchteinflößend sein kann und so mächtig, dass es Menschen zu Boden wirft und sie liegen bleiben aus Angst, wenn sich Gottes Gegenwart gleichzeitig in Jesus so äußert, dass Menschen aufgerichtet werden, die angsterfüllt am Boden liegen? Das ist ja der gleiche. Lass mal einen Moment Zeit, könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, ich stelle die Frage aber nochmal. Ist es nicht ein Paradox, wie sich einerseits Gottes Gegenwart so massiv äußert, dass sich seine Macht so intensiv zeigt, dass Menschen einfach niederfallen und liegen bleiben aus Furcht, und andererseits äußert sie sich in Jesu kommen so stark, dass Leute aufgerichtet werden, dass ein Zuspruch stattfindet, der so stark ist, dass sie sich aufrichten können. Obwohl die Angst vielleicht noch da ist, aber mit dem Blick auf Jesus geht es irgendwie. Lass mal einen kleinen Moment. Was ist eine Anwendung? Was ist heute damit? Wir haben uns jetzt so drei große Punkte des Textes angeguckt. Weil jetzt natürlich steht jetzt die Frage im Raum, was machen wir damit? Ich will mich jetzt gerne nochmal an den drei Punkten entlanghangeln und mal gucken, was ist denn heute damit? Was machen wir heute damit? Punkt 1 war typisch Matze. Ich bin damit eingestiegen, dass Matthäus viel daran liegt, Jesus darzustellen als eine Steigerung des Mose, als ein Mose on top. Was macht der Text? Der bestätigt ihn auch als solchen. Er wird nicht nur dargestellt als so einer, sondern er wird auch von Gott bestätigt. Okay? Was heißt das? Und was heißt das auch für uns heute? Es ist soweit. Da ist was vergangen und es bricht was Neues an. Jetzt ist es soweit. Es bricht was Neues an. Natürlich ergibt die Geschichte nur Sinn, ne? Wenn ich auch diesen Auszugskontext von Israel aus Ägypten im Hinterkopf habe. All den habe ich jetzt erläutert und vielleicht lasst euch den nochmal durch den Kopf gehen. Und lasst doch den Text nochmal in seiner Tiefe auf euch wirken. Was bedeutet das dann? Okay, wenn plötzlich Jesus bestätigt wird als ein noch besserer, der schon mal geholfen hat, der schon mal in Folge in Freiheit geführt hat. Und so wie die Auszugsgeschichte, so wie das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, auf die Leser, die es damals gelesen haben, zugetroffen hat, genauso trifft es auf uns zu. Wir alle stecken in Situationen, an denen wir nichts machen können, bei denen wir die Krise kriegen. Wir alle sehen Leid, sei es weit weg oder sei es tief in uns drin. Leid, von dem Gott vielleicht auch keiner was weiß. Jeder von uns hat es. Jeder sehnt sich doch nach so einem Auszug. Zumindest ist es eine gute Botschaft. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, im Blick auf die Dinge, die ihr jetzt bei euch habt, ne, die bei jedem unterschiedlich sind, so, aber aus denen ihr nicht ausbrechen könnt, die irgendwie leidvoll sind und für diese auch keine Lösung gibt. Vielleicht ist es eine Lösung, dass die Worte Jesu da irgendwie neu ins Herz fallen, in denen er spricht, fürchte dich nicht. So, komm, steh auf. Fürchte dich nicht. Und dann sind die Ängste noch da und das Leid ist vielleicht auch noch da, aber es ist vielleicht ein bisschen leichter. Und irgendwie geht's. Mit Blick auf ihn geht's. Okay, Punkt 2. Was ist ein Déjà-vu? Was ist damit? Ich habe versucht, euch so ein bisschen mit in die Parallelen hineinzunehmen, die es gibt zwischen unserer Geschichte und der Kreuzigung Jesu. Durch die Parallelen kommen für mich zwei Sachen zum Ausdruck. Das erste ist irgendwie eine schmerzliche und das zweite ist eine hoffnungsvolle. Warum eine schmerzliche? Weil hier ja ein Blick auf Jesus beschrieben wird, aus einer Perspektive eines Christen. Und gleichzeitig aus der Perspektive eines Nichtchristen. Der Christ schaut auf die Kreuzigung, die passiert ist, und kann sie in dem Licht betrachten, wie unsere Geschichte. Er kann in der Kreuzigung Jesu das Licht sehen. Er kann in der Kreuzigung Jesu das Positive sehen. Aber das können wir als Christen aus dem Glauben heraus. Ein nichtgläubiger Mensch kann das nicht. Er kann nicht darauf gucken, er kann nicht auf die Kreuzigung gucken und sagen, ach, ist doch eigentlich eine gute Sache, hat ja doch geklappt. Nee, da sieht er einen Menschen hängen, der wirklich jämmerlich verreckt ist. Und das ist ja, das ist so. Das sagt doch nicht die Geschichte, das entspricht ja auch einfach meiner Wahrnehmung der Wirklichkeit, dass es so ist. Und das ist irgendwie schmerzlich, dass es so ist, dass es Leute gibt, die da drauf gucken und die das nicht sehen können. Das, was ich als so wohltuend empfinde und an so vielen Stellen so hoffnungsvoll, andere können es nicht wahrnehmen. Und das ist so. Und das ist schmerzlich. Und dem gegenüber gibt es auch was, das ist hoffnungsvoll. Nee. Ich habe jetzt gerade was beschrieben, das nehme ich wahr und ich gehe davon aus, er nimmt das auch wahr. Der Schmerz rührt ja daher, dass ich das Gefühl habe, ich kann daran nichts machen. So, ich kann das nicht ändern. Ich kann den Blick von Leuten ja nicht verändern. Ich kann niemandem sagen, hey, oh, guck doch mal, ist doch eigentlich ganz anders. Kann ich machen. Aber am Ende bin nicht ich da das Ausschlaggebende. Das ist, was so schmerzlich ist. Und gleichzeitig setzt es irgendwie eine Hoffnung entgegen, dieser Text. Da sagt ein Stück, am Ende sagt er, musst du vielleicht doch nicht. Am Ende muss es auch nicht an dir liegen. Weil es in der Geschichte ja Jesus ist, der ein Herz aufstößt. Und weil es am Ende Jesus ist, der dafür sorgt, dass sich Leute aufrichten. So, Leute aufrichten, von denen ich es nicht mehr erwartet habe. So, und da kann ich einen Impuls geben und da kann ich mal was dazu sagen. Und da kann ich vielleicht auch von meinem Glauben erzählen. Und das ist doch eine gute Aussicht. Und offensichtlich reicht das ja auch. Und der Rest, da liegt in unserer Hand. Okay. Ein dritter und letzter Punkt. Was ist heute mit dem heiligen Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe? Ein sehr hilfreicher und sehr tröstlicher Gedanke. Die Jünger, die hier von Jesus mit an den Ort geführt werden, Die haben ja was wirklich Atemberaubendes erlebt. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch, eigentlich fast alle, denke ich, in irgendeiner Weise eine religiöse, eine göttliche Erfahrung hatten, die sie als sehr besonders beschreiben würden. Sei es jetzt im Gebet, ganz allein, dass ihr gemerkt habt, in meinem Inneren ist da was passiert, das kann ich nicht erklären. So bringt es mit Gott in Verbindung. Oder sei es auf irgendeiner großen Veranstaltung, wo es euch förmlich umgehauen hat, ne? Wo Gottes Präsenz für euch so spürbar war, dass das wirklich ein heiliger Moment war. Oft ist es ja so, dass da auch so ein bisschen Wehleiden mitschwingt, ne? Beim Gedanken an die Momente. Weil so oft sehr friedlich sind, sehr schön, außergewöhnlich, wundervoll, wohltuend, was auch immer. Alles, was man an positiven Beschreibungen da reinpacken kann, sind diese Momente. Und sie sind aber immer nur zeitweise. Immer nur eine kurze Zeit. Ich kenne niemanden, bei dem solche Sachen dauerhaft anhalten. Bin noch nie getroffen. Und oft schwingt es ein bisschen mit, ach Mann, wärst du doch immer so. Wärst du doch einfach immer so. Und also, wie oft ich mir das früher gewünscht habe, dass ich nach solchen Momenten dieses Feuer, das in mir loderte, einfach noch hätte ein bisschen länger behalten. Wie oft? Ist nie passiert. Nie. Und jetzt wird ja von den Jüngern berichtet, die diese intensive Begegnung hatten, dass es ganz ähnlich verläuft. Petrus wünscht sich ja, dass es nie vorbeigeht, ne? Er schlägt vor, komm, ich baue dir eine Hütte. Oder ich baue dir ein Zelt. Aber was passiert? Es geht ja nach super kurzer Zeit ganz normal weiter. Ne? Das ist ein atemberaubender Moment. Und dann gehen sie wieder runter vom Berg. Und dann läuft das Gespräch halt weiter. So, aber das, was passiert, das ist vorbei. Und ohne Frage, ne? Diese Momente, die sind super geil. Und am Ende passieren da Dinge, wie hier berichtet werden, ne? Dass Leute wieder aufstehen. Dass Jesus Leute aufrichtet, weil denen andere vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben haben. Aber die Momente sind doch gerade besonders, weil sie vergehen. Und es kann doch kein Zustand sein, der immer währt und bleibt in das Besondere. Und dann lag ich auf dem nächsten Hunger, Jesus mal vorschlagen, ihm auch ein Zelt aufzubauen. Aber es ist doch lächerlich, es funktioniert doch nicht. Und eigentlich weiß das auch jeder. Aber das hier auch nochmal so zu lesen und zu merken, okay, es geht halt auch den anderen so. Und selbst denen, die so nah mit ihm unterwegs waren, Menschen so, das ist doch irgendwie ein tröstlicher Gedanke. Und er kann vielleicht das Wehleid weisen, darüber, dass die Momente nicht immer sind. Und die Freude groß werden darüber, dass es schon solche Momente gab und dass sie bestimmt auch wiederkommen. Okay, ich fasse es zusammen. Punkt 1 ist, Jesus ist der, der Befreiung bringt. Ne? Jesus ist der, der dich in deinen Exodus führt, der dich führt aus deinem Elend. So, als jemand, mit dem was Neues antrifft. Okay, das Zweite. Die Kreuzigung gesehen im Lichte des Glaubens. Und das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte. Und das Dritte, heilig und unhaltbar. Und es ist okay, heilig und unhaltbar. Ich würde jetzt den Gottesdienst gerne abschließen mit einer Gebetszeit in Stille. Und ja, lass doch so die Gedanken nochmal vorbeiziehen, die ich jetzt genannt habe, die euch angepingt haben und vielleicht... Lasst das mal zu, eure Angst hochzukommen. Vielleicht liegt doch mal wieder jemand am Boden, voller Frust, eingeschüchtert. Und am Ende spreche ich die Worte Jesu und dann beenden wir die Gebetszeit. Und dann guckt doch mal, ob es mit euch macht oder nicht. Macht es euch ein bisschen bequem, aber so, dass ihr nicht einschlaft, das ist schon mit Gott irgendwie auch. Bewusst vor ihm sein können. Vater, ich danke dir ganz sehr, dass du in unserer Runde präsent bist. Schön, dass du mit uns hier bist. Und dass wir am Ende lebendig sind durch dein durch deine Gegenwart unter uns, dass das am Ende unsere Gemeinschaft lebendig macht. Vater, ich bete, dass du jetzt nochmal Herzen anrührst, dass du in den Minuten, die jetzt stille sind, das machst, was nur du machen kannst. Und dass es am Ende dein Wort ist, das Heilung bringt, dass du es bist, der am Ende aufrichtet. Und Christus rührt dich an in deiner Angst und spricht: Fürchte dich nicht. Amen.